Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zu unserem Care in Action Podcast. Wir haben heute eine super berühmte Gästin,
super
Gast, Angelika Hager.
Hallo.
Ich glaube, noch besser bekannt vielleicht als Polly Adler. Und wie immer stelle ich auch unseren heutigen Gast ganz kurz zu Beginn vor. Unter ihrem Pseudonym Polly Adler steht die Wiener Journalistin Angelika Hager mit ihrer Kurierkolumne Chaos Deluxe seit über 20 Jahren auf dem satirischen Beobachtungsposten. Aus Polly Adlers literarischer Amüsiermeile sind inzwischen Romane, Kurzgeschichten, Kolumnenbände, ein Film, eine ORF-Serie und eine Bühnenshow entstanden. Angelika Hager leitet das Gesellschaftsressort des Nachrichtenmagazins Profil und ist Intendantin des alljährlichen Sommerfestivals Schwimmender Salon in Bad Vöslau. Und eine Vorstellung hat es bereits gegeben. Das heißt, die Show ist bereits im Gange.
The show must go on. Ja, wir werden den ganzen Sommer spielen. Besonders viele Vorstellungen haben wir im Juli und wir haben mit Philipp Hochmeier, den heurigen Jedermann begonnen.
Und Kafka kommt auch noch.
Kafka kommt ein zweites Mal, weil es natürlich das große Kafka-Jahr ist. Genau. Es ist der 100. Todestag, es ist der 141. Geburtstag. Und das lesen Max Simonischek und Katharina Lorenz gemeinsam aus den Tagebüchern und Briefen des Franz Kafka, die teilweise durchaus satirisch oder humoristisch angehaucht sind.
Also absolute Empfehlung, der Schwimmende Salon in Bad Vöslau. Und zu Kafkas Zeiten, der hat ja das Problem, ich möchte gleich einsteigen in unser Gespräch. Sie haben ja viele Bücher geschrieben und ich habe am Anfang schon gesagt, ein kleines bisschen orientiere ich mich von aktuellsten beginnend die nächsten zwei an ihren Büchern. Ich spreche jetzt gerade vom aktuellsten Buch Polly Adler, echt jetzt, erschienen bei Grimmaier und Scheria im Jahr 2021. Und da geht's um die Sehnsucht nach der guten analogen Welt, jetzt mal ganz vereinfacht
gesagt. Also es soll jetzt nicht zu nostalgisch und zu sehr in dieser früher war alles besser Folklore daherkommen.
Sieht aber auch ein bisschen so aus, das Buch.
Das ist eine sehr schöne Josef Frank-Tapete, ja. Und ein Foto aus der Cinecittà mit Marcello Mastroianni, einem meiner Lieblinge. Aber natürlich hat man große Sehnsüchte nach den Dingen, die immer mehr im Schwinden begriffen sind. Dadurch, dass wir ständig alles allzeitbereit und verfügbar haben, wie Streamingdienste, wir können uns alles auf unseren Kindle runterladen, wir sind sozusagen in einem riesigen Supermarkt, der so totalen Spontanität angekommen, ja, wo wir wirklich spontan uns alles besorgen können. Und ich sehne mich einfach nach den Büchern, nach den haptischen Erlebnissen. Ich sehne mich, und ich mache das auch immer wieder, ich bin auch bei Profil hauptberuflich, dass man ein Magazin, eine große Zeitung am Wochenende zu sich nimmt, sich in die Wiese oder auf die Couch legt und blättert, weil es einfach ein ganz anderes Lesevergnügen ist.
Ist das, glauben Sie, weil wir sind in einer Generation, glauben Sie, ist das ein bisschen auch eine alte
Charmante,
dass wir das noch so gern machen, weil ich man darf ja nie von sich allein ausgehen, aber das Profil liebe ich heiß und innig, wirklich.
Danke,
ich stelle die heute.
Wir brauchen Leser. Kind,
aber das lese ich von vorne bis hinten, denn ja. Du den Spiegel, ja. Jede Woche. Tageszeitung schaut schon schwach aus, die lese ich nur mehr online.
Ja.
Und ich sehe es auch bei mir selber und ich hätte gesagt, in meiner Jugend, ich habe gelesen, alles, was ich in die Hände bekommen habe. Und jetzt lese ich schon. Aber ich muss mich manchmal auch zwingen, dabei zu bleiben, weil natürlich alles, was Sie erwähnt haben, davon sind ja wir nicht befreit. Ich streame für mein Leben gern. Ich bin auch auf Social Media überall und es gibt so viel Ablenkung, die wir eigentlich, wie wir, jetzt sage ich es mal ganz flach, wie wir jung waren, hat es das alles nicht gegeben. Da konnte man leicht in den Tiefen der Literatur versinken.
Na gut, das hat das Fernsehen auch schon gegeben. Also ja, das war eins,
das
wir auch
war
nicht.
Aber nicht und so das, interessant.
Naja, das war auch schon sozusagen, das war das pädagogische schwarze Loch, ja, von dem man allen gewarnt hat. Und davor war es die Elektrizität und davor war es das Wagenrad, ja, das sozusagen den Untergang der Zivilisation beschleunigen wird. Also es gibt gibt immer sozusagen diesen Fortschrittsängste, Fortschrittspanik, oft auch vorauseilende Panik. Ich glaube, dass wir einfach noch nicht gelernt haben, mit diesen Möglichkeiten, die uns geboten werden durch Digitalien, in einem vernünftig dosierten Maß umzugehen, ja.
Aber alle nicht. Alle Generationen nicht,
ja. Weil wenn man jetzt die Straßencafés beobachtet, wie die Leute dort sitzen, teilweise sieht man drei Menschen nebeneinander sitzen, die offensichtlich zusammengehören, die alle nur wischen. Ich sehe ständig Paare, wo jeder in seinem Handy herumwischt, wo ich mir immer denke, seid ihr alle quasi seid ihr amerikanischer Präsident? Wartet ihr auf eine Leber von der Organzentrale oder ist irgendein nächster Verwandter demnächst in den Wehen? Weil es ist ja so wurscht in Wahrheit, ja. Also geht man ins Kino, man verlässt das Kino, was machen die Leute? Bereits auf der Stiege, wo sie hinuntergehen, ja, beginnen sie schon wieder ihre Handys aufzudrehen.
Aber auch im Theater.
Auch im Theater, wo ich mir denke, also man muss einfach sozusagen mit sich selbst streng sein und sich selbst ein Detoxing verordnen. Und es ist, am Anfang wird man nervös, man fühlt sich
schade.
Ich übe das wirklich, okay. Weil ich habe das heuer, ich fahre im Winter gerne nach Sri Lanka, weil ich im Sommer wenig auf Urlaub gehen kann. Und da ist irgendwann das Internet zusammengebrochen und die ersten 2 Tage war ich etwas nervös und das war so wie ein Phantomschmerz. Und dann hat sich dieses schöne Gefühl der Befreiung und Erleichterung eingestellt, wo ich mir gedacht habe, okay, meine nächsten Menschen wissen, wo ich bin. Also die können mich quasi auf dem normalen Fernmeldeverkehr erreichen. Und der Rest der Menschheit muss mir jetzt einfach wurscht sein, ja. Und das war ein sehr angenehmes, schönes Gefühl. Aber ich muss mich genauso zwingen, abends auch mal zum Buch zu greifen und nicht auf Netflix herumzuscrollen.
Das ist schon die große Verführung irgendwie. Und vor allem, dass es ständig und überall verfügbar ist.
Das war der Unterschied
zum Fernsehen.
Ja,
absolut. Hat uns auch geholfen, andere Dinge zu tun.
Ja.
Jetzt kann man hingegen sich alles ständig...
Ja, wobei man sagen muss, dass das Niveau vieler Streamingdienste ist toll. Also das hat wirklich cineastische Qualitäten.
Ja, schon.
Ja. Da merkt man, wie Fernsehen auch funktionieren kann. Und das ist schon teilweise beeindruckend, weil es sind ja auch wirklich tolle Regisseure und tolle Schauspieler am Werk. Also das Fernsehen ist nicht mehr so das Mistricherl, wie es früher war. Ja.
Ja.
Und man hat nur auf das Kino gewartet, sondern durch die Streamingdienste ist das echt auch zu einer Kunstform erhoben worden.
Sie haben mein Profil gesagt, sie brauchen jeden Leser. Jetzt hört man ja langläufig, und es geht ja gar nicht ums Profil jetzt, dass weniger gelesen wird und auch weniger Magazine und weniger Zeitungen. Also Zeitungen, Tageszeitungen auf alle Fälle. Und wenn, dann will man das online konsumieren und möchte möglichst auch nichts dafür bezahlen, was ja eigentlich früher normal war, dass man für eine Zeitung was bezahlt.
Das war ein großer Fehler, den viele gemacht haben am Anfang, wie sozusagen die Online-Welt begonnen hat, dass man Inhalte viel zu lang hergeschenkt hat. Weil es steckt hinter jeder Geschichte, die wir schreiben.
Sehr viel Arbeit.
Wirklich viel Arbeit. Also teilweise 10 Interviews, die Zitate müssen autorisiert werden. Man muss wohin fahren, man muss Leute organisieren, man muss in den Archiven stöbern. Also es ist wirklich nicht so, dass die mit dem Pizzaservice gecatert werden, die Geschichten. Also wir schreiben, wir tippen nicht. Ja. Es gibt natürlich auch viele Zeitungen möglicherweise oder Online-Medien, wo alles ganz schnell geht, einfach befüllen. Man hängt Abmeldungen hinein. Das machen wir nicht. Wir versuchen sozusagen ein genuin zu arbeiten und im Profil sozusagen auch andere Zugänge anzubieten, als manche Medien klassischerweise tun. Also wir versuchen immer ein bisschen schräger zu denken, als die übliche Gangart wäre.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie verfügbar alles ist bei uns.
Ja.
Und das haben wir auch ein kleines bisschen beklagt. Und wir brauchen schon sowas wie Digital Detox. Jetzt ist das der Care in Action Podcast. Und Care arbeitet ja weltweit in allen Krisengebieten, die man sich nur vorstellen kann. Auch Care Österreich arbeitet also in über 50 Ländern in allen großen Krisengebieten. Und da wäre das, was wir jetzt ganz bewusst am Anfang besprochen haben, schaut ganz anders aus. Weil für sehr viele Leute ist der Zugang auch nur zu Internet schon einmal der absolute Luxus. Und Sie haben selber gesagt, wie Sie in Sri Lanka waren, ist das Internet ausgefallen. Ja. Ich war vor 2 Wochen in Tansania, in Dar es Salaam, da ist auch das Internet ausgefallen, 2 Tage beim internationalen Meeting. Ja. Wir haben geglaubt, wir ticken aus. Also wirklich, man hat gedacht, das gibt's ja jetzt nicht. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber in vielen Ländern, in denen ich arbeite, nicht einmal die Stromversorgung durchgehend. Wir haben jetzt alle gehört in Südafrika, wie die Wahlen ausgegangen sind, dass Stromausfälle immer noch an der Tagesordnung sind, in so einem hochentwickelten Land wie Südafrika in weiten Teilen sein kann.
In weiten Teilen, ja. Ich war dort mehrere Male und habe dann auch versucht, wirklich auch Freundinnen von mir haben dort ein AIDS-Hilfeprojekt gegründet, das heißt ja Bonga, wo wirklich auch Mütter, die sozusagen nicht mehr in der Lage sind, für ihre Kinder zu sorgen, die Kinder versorgt werden und so weiter. Und ich bin dann auch teilweise mit solchen Müttern mitgegangen, weil ich sehen wollte, wie die leben. Und da gibt's nicht einmal einen Kühlschrank, die leben wirklich in Wellblechhütten, wo die Kanalisation daneben fließt. Und man denkt sich, mein Gott, man geniert sich fast dafür, wie privilegiert man es erwischt hat eigentlich. Man schämt sich fast und ist natürlich auch gleichzeitig sehr froh darüber. Aber es sind wirklich viele Dinge, auch die ich in diesem Buch beschreibe, was meine Tochter, die immer ein gutes Korrektiv für mich ist, ist First World Problems, Mama, ja. Und wenn wir jetzt sehen, was weltweit passiert, in Gaza, in der Ukraine. Es ist so verstörend und noch verstörender ist, finde ich, dass man sich durch diesen ständigen Konsum dieser Bilder nahezu schon dran gewöhnt hat und ein Teflon des Grauens entwickelt hat. Wo ich mir denke, ich bin gelangweilt, wenn ich explodierte Häuser und Schutt sehe, wo kleine Kinder nach ihren Spielsachen heranschauen, weil ich es jetzt schon so lang, also fast 2 Jahre gesehen habe und im Nahen Osten seit 7. Oktober eben, dass man wirklich auch denkt, man muss wirklich auch die Dinge mal relativieren und ein bisschen über den Tellerrand und über seinen eigenen kleinen, putzigen Gartenzaun hinauszuschauen.
Das machen wir beide jetzt. Und genau Gaza und Ukraine, würde ich sagen, aus meiner beruflichen Erfahrung, das sind wirklich die 2 Konflikte, wo es die meisten Bilder bis jetzt gegeben hat, auch bereits generierte Bilder, die also nicht echt waren. Das ist ja jetzt auch noch etwas, was auch ganz stark in unserer beider Berufsalltag eindringt, die künstliche Intelligenz mit allen Vor- und Nachteilen, aber eben auch mit den Nachteilen. Und das wird ja, nehme ich an, für Sie als Journalistin eines der Top-Themen sein. Es ist ja unheimlich schwierig noch zu erkennen, was ist jetzt echt, was ist echt und verifiziert und was nicht.
Ja.
Und wann übernehme ich was, oder?
Na gut, es gibt schon Quellen, auf die man sich verlassen kann. Also alles, was sozusagen Social Media Streams einen eingespült wird, ist sozusagen nicht dabei. Genau. Ja. Also wir haben das gelernt, wo man schauen muss, worauf man sich verlassen kann. Es gibt Agenturen, die gar nichts rauslassen können, was nicht vorher mehrfach verifiziert ist. Wir haben auch Leute an manchen Stellen vor Ort, die sozusagen vertrauenswürdig sind und Sachen doppelt und dreifach recherchieren, ja. Aber natürlich ist sozusagen der Konsument vulnerabel geworden, weil natürlich auch sehr strategisch, also vor allem wenn man jetzt sozusagen im Vorwahlkampf schaut, wie die FPÖ teilweise operiert, ja, mit also sozusagen die Lügenpresse diffamiert, nämlich die Qualitätsmedien, die sozusagen noch das Geld in die Hand nehmen, um uns zu beschäftigen, dass wir diese Geschichten auch machen können, die ja alle mit viel Aufwand und mit einer großen Logistik auch verbunden sind. Aber natürlich ist da sozusagen sehr viel Aufklärungsarbeit gefragt, die nicht nur in den Schulen viel verstärkter und intensivierter eingesetzt werden soll, wobei da eh schon einiges passiert ist, sondern auch bei Menschen, die jetzt sozusagen nicht diesen Bildungszugang haben, denen sollte man sozusagen niederschwellig ermöglichen, sich da ein bisschen sozusagen auch davor zu schützen, dass sie da in so einen Meinungstsunami weggeschwappt werden. Ja?
Jetzt sind die meisten Länder, in denen CARE tätig ist, das sind Autokratien. Das heißt, die Pressefreiheit ist teilweise oder stark eingeschränkt. Auch das Internet wird teilweise auch manchmal einfach abgedreht in gewissen Ländern, wenn es den jeweiligen Machthabenden zu viel wird.
Braucht man nur nach Ungarn schauen. Ne?
Genau, ja. Wir brauchen gar nicht weit rausschauen. Ja. Diese Tendenzen sehen wir auch schon innerhalb der Europäischen Union. Und gleichzeitig ist aber in vielen, zum Beispiel afrikanischen Ländern, gibt es schon Medien, ist aber nicht so etabliert wie bei uns. Und da sind halt dann die sozialen Medien und die Online-Medien wirklich das, worüber sich die meisten, die haben auch nicht viel Alternative, worüber
man sich informiert. Weil es nichts kosten darf.
Genau.
Ja.
Und da haben auch wir wieder diesen Luxus, dass wir noch die Auswahl an Quellen und die Quellsicherheit haben könnten, wenn wir nur ein bisschen mehr darauf achten würden. Und halt alle reden vom Superwahljahr, ist es auch. Ich glaube, es hat noch nie in der Menschheitsgeschichte so viele Länder gewählt wie in diesem Jahr,
quer
über den Globus. Und da ist es natürlich jetzt besonders wertvoll, welches Wissen und welche Informationen sie
absolut sind. Absolut.
Und echt jetzt, und wirklich.
Ja. Ja, wir brauchen ja nur schauen. Sylt,
ja.
Mannheim, ja. Also Chemnitz, ja, wir brauchen ja gar nicht so weit schauen, ja, um zu sehen, wenn wir diese ganzen Verschwörungsschwurbler uns näher anschauen, die ja durch Corona stark an die Oberfläche gedrungen sind, mit welchen Theorien und mit welchen Verblendungsstrategien die arbeiten. Also wir können eigentlich wirklich vor der eigenen Haustür beginnen und müssen uns gar nicht mit afrikanischen Autokratien sozusagen zuerst beschäftigen, weil wir haben niederschwelligen Möglichkeiten zu diesen sehr verwerflichen Entwicklungen.
Ist das nicht auch ein bisschen die Flipside, die negative von der Demokratisierung der sozialen Medien, die ja zweifelsohne stattfindet? Weil früher, wenn ich so große Ideen hatte, Sie haben gesagt, die Verschwörungstheorie gibt es ja leider auch in Österreich genug,
mehr als genug,
ist man halt irgendwie im Wirtshaus gesessen, so. Kann ich mich erinnern, wie ich halt jung war. Ich bin nicht da gesessen, aber habe ich gesehen. Und da bist halt da gesessen, hast deine Weisheiten verbreitet und da waren halt 5 oder 6 Mann dann herum und das war's dann. Und heute stellst du das ins Internet und hast halt aufgrund der Algorithmen, die dir halt nur deine eigene Meinung quasi widerspiegeln, schwappst du in eine Welle, wo du dann wirklich vielleicht glaubst, dass das so ist.
Ja, ganz
arg. Das ist schon etwas, das hat uns auch verändert.
Absolut.
Verändert.
Mein Kollege Sebastian Hofer, mit dem ich das Gesellschaftsressort mache, der hat zum Beispiel den Selbstversuch gestartet, wie kann ich mich als TikTok-Benutzer, wie schnell werde ich radikalisiert? Und das geht wahnsinnig schnell, weil wird sofort erfasst, das Koordinatensystem des Denkens, und es wird einem sofort alles reingespült, was da irgendwie innerhalb dieses Biotops passen könnte. Und es kann nur mit Aufklärung passieren. Was anderes können wir nicht machen. Aufklärung in den Qualitätsmedien, auch staatlich die Qualitätsmedien zu stützen, weil das Absurde an der Presseförderung ist ja, dass die Drosendorfer Pferdezeitung genauso viel wahrgenommen wird als subventionswürdiges Periodikum wie ein Nachrichtenmagazin, wie Qualitätsmedien, wie der Standard, die Presse, das Profil etc. Also so viel gibt's ja bei uns leider oder in meiner Fall Gott sei Dank
nicht. Wir sind auch ein kleines Land.
Wir sind ein kleines Land, aber wir haben eine sehr große Tageszeitungsdichte, und wir müssen sagen, die Kronenzeitung ist
die am meisten verbreitetste, gell?
Die am meisten verbreitete Zeitung Europas, ja, und das macht mich nicht immer sehr froh.
Was mich sehr froh gemacht hat, das greife ich gleich auf, und ich habe da auch einige interessierte Blicke geerntet. Ich habe dieses Buch habe ich gelesen, wie ich eben nach Tansania geflogen bin. Da muss man klarerweise hinfliegen. Und ich musste wirklich mehrfach herzlich lachen. Und das passiert einem jetzt nicht allzu oft, wenn man ein Buch liest.
Also ich versuche alle meine Botschaften auch ein bisschen humoristisch zu bedecken und verkleiden, soweit das möglich ist. Also es gibt Tragödien, wo das nicht möglich ist und völlig unpassend. Aber im Falle des Raums, den man dabei hat, denke ich mir, alles, was man mit Humor und Lachen bedeutet ja Erleichterung, das wisst man nicht erst seit Sigmund Freud, das wusste man schon vorher. Aber das Lachen, und man merkt sich auch mehr. Also wenn etwas sozusagen mit Lachen oder mit Fröhlichkeit oder mit einem kleinen Schmunzeln verbunden ist, bleibt's einfach im Hirn länger leben, als wenn das unter anderen Umständen und in einer eher traurigen oder miesen Stimmung wahrgenommen wird.
Ich bin ja überzeugt, dass Sie die wirklich sehr viele, auch unsere Hörer und Hörerinnen, als Polly Adler kennen und die, die den Freizeitkurier schätzen und lieben. Das war immer das Erste, was ich im Freizeitkurier angeschaut
habe. Das freut mich.
Aber über viele Jahre, ich habe mir nur am Samstag den Kurier wegen dem Freizeitkurier gekauft, weil ich das lesen wollte.
Das sagen Sie jetzt also nicht nur,
nein,
welchen
nein, das schwöre ich Ihnen, das ist so. Alle haben über mich gelacht. Ich habe immer im Supermarkt habe ich den Kurier gekauft, wegen dem Freizeitkurier wollte ich lesen. War auch immer ein wunderschönes Supplement, muss man ehrlich sagen. Und das war so vor in den letzten 20 Jahren, da hat es nicht so viele so tolle Produkte auch gegeben am Wochenende.
Wo man ein bisschen auch entführt wird, genau, in eine schöne, genau, Welt und eine Realität.
Eine schöne Fotostrecken und genau. Also es war wirklich ein tolles Supplement. Jetzt ist diese Polly Adler, die ihr, ist es ihr alter Ego oder?
Also das ist eine Verlängerung meiner Ich-Filiale, sage ich immer. Okay. Also ich habe diese Kolumne unter dem kürzlich verstorbenen und von mir mit großer Trauer bedachten Michael Horowitz entwickelt. Und er hat mir diesen Spielplatz zur Verfügung gestellt. Und da gab es einfach, da hatte ich irgendwie die Eingebung, dass es mir eigentlich angenehmer wäre, eine Kunstfigur zu kreieren oder ein alter Ego, weil man da freier agieren kann, ja, weil man noch immer sich hinter einer Camouflage stellen
aber
kann.
Aber alle wissen doch, wer Polly Adler ist.
Mittlerweile, aber lange Zeit nicht. Also die Kolumne gibt's ja jetzt schon über ein Vierteljahrhundert, das ist wirklich peinlich, dass ich das sagen muss. Andererseits auch schön.
Das ist toll.
Ja, ich finde es auch schön. Bitte. Ich finde es auch schön. Ehrlich gesagt finde ich es sehr schön und ich finde es sehr schön, wenn die Leute mir sagen, dass sie das gerne lesen, beziehungsweise am allerschönsten ist, unlängst ist ein Mann zu mir gekommen und gesagt, jeden Samstag in der Früh lese ich das meiner Frau zum Kaffee vor. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, wie schön, auch Männer lesen das ihren Frauen vor.
Komplimentfrage.
Nein, eigentlich nicht. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich sehr...
Alter Ego.
Also ja, und da habe ich dann diese Figur erfunden. Und das, ich habe zufällig einen Krimi gelesen, der um Dorothy Parker sich handelte. Also eine fiktive Geschichte rund um eine reale Figur, nämlich Dorothy Parker, eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen. Also eigentlich meine Lieblingsschriftstellerin. Und da kam diese Polly Adler vor. Und wir haben telefoniert, der Horowitz und ich habe das Buch neben dem Telefon liegen gehabt und schaue so drauf und sage, die heißt Polly Adler. Das war ohne, das war eine völlige intuitive Angelegenheit, die sich innerhalb von Sekunden entwickelt hat. Üblicherweise würden dann wahrscheinlich 7 Meetings von irgendwelchen Werbehainis einberufen werden, wo man dann 7 Zoom-Sitzungen und so selbst, wie gesagt, da hat sich das Narrativ geändert oder das wird jetzt eine Dystopie, du. Also dieser Sprech, dieser entsetzliche.
War sie eine Bordellbetreiberin?
Sie war eine Bordellbetreiberin, ja. Also sie war eine Bordellbetreiberin. Sie hat ein sehr edles Puff betrieben, also wo man sozusagen die erste und erstbeste Gesellschaft ein- und ausgegangen sind. Und sie hat in den Zeiten der Prohibition die Künstler in ihrem Hinterzimmer mit Whisky und Kaffee versorgt, also mehr Whisky als Kaffee. Also der wurde dann
wärmende Getränke.
Wärmende Getränke. Genau. Und dort saß eben auch Dorothy Parker mit ihren Kumpanen, also den Robert Benchley und dem George S. Kaufmann. Und da gab es ja Tallulah Bankhead, die große Stummfilm-Darstellerin. Also das war eine sehr illustre Runde, die natürlich wahnsinnig viel getrunken haben, deswegen auch alle ziemlich früh gestorben sind. Aber als sie auf der Welt waren, hatten sie Spaß.
Und das ist auch irgendwie das Lebensprinzip von Polly Adler, oder?
Absolut, absolut. Also ich bin wirklich Vorsitzende der Hedonistischen Partei Österreichs. Ja.
Das ist einmal was anderes, ja, oder? Da ist man zumindest gut drauf. Ich glaube, getrunken wird ja überall nicht ungern.
Wird überall. Man muss es natürlich mit Maß und Ziel machen. Und ich kann immer nur Werner Schneider, auch ein verstorbener, sehr lieber Freund von mir, der, dem ein Arzt im jungen Mannesalter gesagt hat, also ich sehe Das mit dem Alkohol kann ich Ihnen nicht austreiben, trinken Sie nur das Beste, ja?
Wenn schon.
Und ja. Wenn schon, ja. Und ich halte mich dran, dass ich sozusagen wirklich gute Weine, also das hat jetzt nichts mit teuer zu tun, sondern von kleinen Winzern, die einem empfohlen werden, also.
Dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
Dass man sich auseinandersetzt und jedes Geschlauder nicht runter.
Und zu einem guten Glas Wein passt ja dann auch eine gepflegte Unterhaltung.
Absolut, ja.
Die Sie ja sehr schätzen, oder?
Absolut. Und ich denke, die Kunst der Konversation, das sind ja früher die Töchter und Söhne höherer Schichten trainiert worden, wie man sozusagen einen gepflegten Smalltalk macht. Smalltalks per se langweilt mich, aber ich liebe es, wenn ich Menschen um mich habe, die einerseits Witz haben, Bildung haben und Selbstironie. Selbstironie wird in meinem fortgeschrittenen Alter immer wichtiger. Also, dass man sich auch über sich selbst lustig machen kann, weil ich habe das Gefühl, viele Leute nehmen sich viel zu ernst und das ist nicht gut.
Das Gefühl habe ich auch und ich möchte natürlich jetzt nicht das Gespräch über, da geht es ja auch immer ein bisschen darum, wie man auch als Frau älter wird. Ja. Das ja auch, ich habe mir gestern gedacht, das betrifft einen dann spätestens, wenn man mittendrin ist. Spätestens dann.
Yeah.
Und davor kann man sich nicht so wahnsinnig gut vorstellen.
Es ist so weit.
Und dann dreht man sich zweimal um und man ist...
Dann ist man auf einmal 60, Hilfe, ja.
Selber drin, weil ja. Wir haben ja hier das Glück, und ich mache jetzt wieder einen ganz kleinen Exkurs, wir haben ja hier das Glück, nicht nur, dass wir uns alles aussuchen können, wir haben hier auch eine Wahnsinnslebenserwartung.
Yeah.
Wir wissen leider seit Covid und auch durch die Kriege natürlich bedingt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in vielen Ländern wieder sinkt. Aber bei uns ist sie hoch. Und das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf die anderen Bücher. Also die Safari durch die Männerpsyche,
Kerls.
Ja. Ist ja auch wirklich ein hochspannendes Werk, wo Sie auch mit vielen Wissenschaftlern gesprochen haben und sich dem Thema Mann also auf unterschiedlichste Weise wirklich genähert haben. Ein bisschen so den Rahmen dazu auch. Die MeToo-Debatte ist ja bei weitem nicht vorbei. Es sind wirklich, wie Sie selbst, glaube ich, sagen, große Ikonen, große Schauspieler, große Sänger, sie sind uns alle bekannt, werden also wirklich nicht nur demontiert, sondern durchaus auch zu Recht angegriffen, wie halt der Umgang mit ihren weiblichen Kolleginnen war, besonders in der Kunst, die, glaube ich, von uns beiden sehr geschätzt ist. Und das hat halt auch wirklich viel aufgebrochen und das ist noch lang nicht vorbei. Und Sie verorten nicht alleine, aber doch auf eine wirklich auch sehr unterhaltsame Art und Weise, dass man ein bisschen verloren ist. Auch, und das ist auch ein bisschen, was in unserer Arbeit stark vorkommt, weil Care hat als Kern der Arbeit, dass wir Mädchen und Frauen immer in den Mittelpunkt stellen. Und das verändert natürlich die Geschlechterrollen. Und wenn man die Kerls liest von Angelika Hager, dann sieht man, dass die Arbeit von Care, die wir machen, und das, womit wir uns hier bei uns in unserer eigenen Gesellschaft beschäftigen, gar nicht so weit auseinander ist.
Also die Idee zu dem Buch kam mir einfach, indem ich mir Zahlen angeschaut habe. Ja, also einfach zum Thema Depressionen, zum Thema Suizid, zum Thema Schulabbrechen, zum Thema Abschlüsse und zum Thema, also wie sich auch Arbeitslosigkeit durch eben die fortschreitende KI macht. Und es wurden ja schon vorher sehr viele Arbeitsplätze wegrationalisiert. Also wenn man irgendwo in einer Warteschleife hängt, redet man ja nur mehr mit Computern. Also man klammert sich ja an jede menschliche Stimme, wie Kate Winslet an die Holzplanke im Eismeer während Titanic. Und da habe ich mir gedacht, was ist los mit unseren Männern oder mit den Burschen? Und ich habe nur eine Tochter, aber von Freundinnen, die auch Söhne haben, die teilweise auch verzweifelt waren, die sich auch viel sehr zurückgezogen haben, verbarrikadiert haben mit Computerspielen, sozial isoliert geworden sind. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte mich diesem Thema annähern und es kann zwischen Männern und Frauen und Personen, also da gibt es jetzt sozusagen eine Bandbreite, aber dieses Fass machen wir jetzt vielleicht nicht auf. Ja. Es kann nur eine Annäherung geben, wenn man sich gemeinsam an den Tisch setzt, ja, genauso wie mit den Generationen. Ja.
Absolut.
Also genauso In unserer Redaktion gibt's Ältere, so wie ich, oder auch Alte, kann man sagen. Aber es gibt auch ein tolles, junges Online-Team, die sehr ambitioniert sind. Und ich denke mir immer, ich kann von denen wahnsinnig viel profitieren, wenn ich in ihre Lebenswelten schaue oder sie mir was beibringen. Aber die können auch von mir profitieren. Aber gleichzeitig wurden immer so Barrieren aufgerichtet, so quasi die Alten nehmen den Jungen die Arbeit weg, die Alten jammern wieder, dass die Jungen nicht arbeiten wollen, weil sie die 4-Tage-Woche wollen und so weiter und so fort. Genauso zwischen den Geschlechtern, wir müssen uns an einen Tisch setzen. Ja.
Absolut, es bleibt uns nichts über. Und dass man älter wird, ist jetzt wirklich nichts, wozu man etwas tut. Also das passiert jedem. Und man hat da keine Alternative.
Nein, ich wollte es gerade sagen, also Sarah Jessica Parker, die Hauptdarstellerin von Sex in the City, hat auf ihrem Instagram, die wurde ungeschminkt und mit grauen Haaren, hat sie sich gezeigt. Und es gab, also wie sie das machen kann und wie sie sich so zeigen kann und eine also Wellen des Hasses der Häme und der Empörung. Und sie hat dann nur geschrieben, ganz cool, was ist die Alternative? Wollt ihr, dass ich aufhöre zu altern? Dann bin ich tot. Mhm. Ja? Also genauso muss man das sehen. Und man muss auch sagen, ich meine, 60, ich passe jetzt diese 60, das neue 40.
Das ist auch nicht,
geht mir alles schon auf die Nerven. Das ist ja voller Blödsinn, weil der Körper lässt natürlich nach und man hat Zipperlines und so weiter. Aber wir haben den Luxus, dass uns eigentlich 20 Jahre mehr an Lebensenergie geschenkt wurden.
Das stimmt.
Wir sind mit 60 noch voll da, stehen im Leben, arbeiten mit. Also früher war das so, dass du mit 60 sozusagen schon im sozialen Off gelandet bist und du hast nur mehr Garten, Rosenzucht und Weinverkostungen waren dann dein Hauptthema. Und das hat sich Gott sei Dank sehr geändert.
Das stimmt, das ist wirklich der absolute Luxus. Aber natürlich ein paar dieser Narrative, das kommt ja auch im Schneewittchenfieber vor.
Sagen Sie das Wort Narrativ nicht, ich hasse es.
Dann will ich das, dann gebe ich das gleich ein paar unserer helfen Sie mir.
Denkmuster.
Denkmodelle, vielen Dank. Ein paar Denkmuster. In denen sind wir in unseren eigenen teilweise gefangen. Und wir perpetuieren das ja auch.
Weil
wer erzieht denn die Söhne? Das ist auch, was ich sehr oft in der Arbeit von Care sag. Weil da wird ja wirklich, da brauchen wir nicht anfangen, jetzt aber von Afghanistan bis Somalia, ist es ein Startnachteil, wenn du als Mädchen auf die Welt kommst.
Natürlich.
Und du darfst gar nichts machen. Keine Schule besuchen oft. Also wirklich dramatisch. Und dann immer wirklich auch die Frage, wer erzieht denn die Söhne? Wer macht denn, auch bei uns, wer macht denn die Söhne zu dem, was Sie hier analysiert haben?
Das habe ich eben auch versucht zu untersuchen und habe dann mit Jugendforschern und mit Migrationsleuten und auch mit Betroffenen selbst, also mit Söhnen und Müttern geredet, weil es ist ja nicht immer nur hilfreich, wenn man mit Experten sich über theoretische Dinge austauscht. Es ist natürlich so, dass der prägende Gesellschaftstypus die alleinerziehende Mutter ist, ja. Und das ist, ich war selber alleinerziehende Mutter, also meine Tochter war 3, als ich mich von ihrem Vater getrennt habe. Und es sagen sehr viele Studien, dass alleinerziehende Mütter ihren Töchtern viel mehr zutrauen und sie viel mehr zur Selbstständigkeit erziehen als Söhne. Ja? Söhne werden auch oft jetzt als Partnerersatz, also sozusagen, es ist kein Mann im Haus, aber das Bulli ist da, also Mamas Liebling. Vor denen werden auch viele Dinge abgefedert. Und ich habe jeden Respekt dieser Welt vor alleinerziehenden Müttern. Ja, weil wir wissen auch aus der Armutsforschung, besonders im Zuge von Covid, dass das die vulnerabelste Gruppe ist. Ja, ich glaube, dass es noch immer seitens der Frauen auch einen unterschiedlichen Erziehungsstil gibt, was Töchter und Söhne betrifft. Ja. Und ich merke das auch sozusagen, wenn man Geschwisterkonstellationen anschaut, sehr viele junge Frauen, egal welchen Alters, sagen, das Burli wird zu Hause immer bevorzugt. Und wenn das Burli was nicht schafft, dann sind alle äußeren Umstände schuld, ja. Und die Mädels funktionieren eh, die schaffen das schon irgendwie.
Ja, so wie auch Mädchen, wenn Mädchen und Buben haben oft nicht gute Chancen, in die Schule zu gehen, in armen Ländern.
In armen Ländern, bei uns ist es Gott sei Dank nicht mehr so.
Aber in armen Ländern. Aber wenn ein Kind in die Schule geht, ist es in der Regel ein Bub.
Natürlich.
Das Mädchen wird zu Hause gehalten und dann muss es halt mitarbeiten, muss aufs Feld gehen. Das müssen die Buben teilweise auch.
Ja.
Aber wenn sie die Wahlen haben, die Familien, und das ist da, wo die Arbeit von Care ansetzt, dass genau. eben Mädchen auch die gleichen Chancen. Und ich habe ein Interview von Ihnen auf YouTube angeschaut, da sprechen Sie auch deutlich davon, nicht nur im Zusammenhang mit den alleinerziehenden Müttern, aber generell muss man, wenn man als Gesellschaft nicht aussterben will, das Elternsein auch ermöglichen und es müssen auch beide sich daran beteiligen. Das würde sehr viel von diesem Ungleichgewicht schon einmal herausnehmen,
ja,
oder?
Also ich habe sehr viele Interviews mit Alice Schwarzer, als sie noch nicht ein bisschen schrullig und sehr islamophob geworden ist, geführt, weil ich sie als Ikone des Feminismus verehrt habe. Und habe sie dann auch gefragt, eben im Zuge, wie ich Vollzeit berufstätig und ein Kind hatte und eigentlich immer das Gefühl hatte, dass ich auf einer Baustelle zu spät bin und eigentlich dort, wo ich gerade bin, schon wieder weg müsste.
Ja.
Ja. Gefragt, was ist da schiefgegangen? Ich bin nicht nur einfach belastet, ich bin doppelt und dreifach belastet. Ja. Und dann hat sie gesagt, ihr habt einen großen Fehler gemacht und das sage ich allen Nachfolgegenerationen, ihr habt es nicht eingefordert. Ihr habt es nicht zu den Männern gesagt, wenn wir das nicht so 50-50 aufteilen oder zumindest 60-40, es kommt drauf immer auch an, wer dann mehr im Berufsleben steht, aber ihr habt es nicht eingefordert. Und es ist ja auch bei uns in der westlichen Gesellschaft im 21. Jahrhundert in der Regel, sagen wir jetzt in 80 oder 85% der Fällen so, dass der Mann mehr seinem Beruf nachgehen kann als die Frau. Wir haben die höchste Karenzzahl in Österreich von 3 Jahren. Das ist wahnsinnig lang.
Die höchste Teilzeitquote.
Die höchste Teilzeitquote, was sich dann natürlich auf das ganze Pensionssystem wieder auswirkt. Also es ist wirklich die sogenannte Mutterschaftsfalle, von der die Alice Schwarz immer gesprochen hat und von der schon Simone de Beauvoir als Mutterschaft ist die höchste Form der Sklaverei gesprochen hat. Das ist natürlich überspitzt formuliert. Das sind beides kinderlose Frauen und ich sage, ich bin sehr gerne Mutter, obwohl es wahnsinnig anstrengend war. Ja. Aber die Gesellschaft hat es noch immer nicht geschafft, die Voraussetzungen für Männer und Frauen auf einem gleichen Niveau zu haben. Die Gesellschaft hat noch immer nicht eine Kinderbetreuung, die ein Vollzeitberufsleben ermöglicht. Welcher Beruf hört um Punkt 3 auf, wenn man nicht bei der Post oder in einem Amt arbeitet, ja?
Genau.
Und man rast dann zum Kindergarten und dann ist das Kind schon das letzte Kind, das dort mit traurigen Augen sitzt und der vorwurfsvolle Blick der Kindergärtnerin kommt. Also diese Situationen haben wir ja alle erlebt und ich fürchte, sie ändern sich nicht sehr.
Ich wollte Sie gerade fragen, was ist Ihr Blick in die Zukunft?
Ich glaube, man sollte ein bisschen sich an anderen Ländern orientieren, wie Skandinavien oder Frankreich. Frankreich ist halt sehr radikal, weil da werfen die Frauen ihre Kinder schon mit 3 Monaten in die Crèche. Das ist sehr früh und man sollte, wenn man es irgendwie schaffen kann, also das ist etwas, was ich sehr bereue, weil ich immer gearbeitet habe und nie in Karenz war, aber dieses Jahr, wenn man sich das mit seinem Partner vielleicht aufteilen kann, das ist schon auch eine
für die
Zeit.
Frühkindliche Prägung.
Für die frühkindliche Prägung.
Ja.
Obwohl es auch sozusagen ein bisschen diese Verherrlichung der Mutter, also Bezugspersonen können genauso Großmütter sein, ja, Väter sein, ja. Also es ist sozusagen für mich, also ich habe gerade meine Tante verloren, ja. Und ich denke mir, wie wichtig auch sozusagen Bezugspersonen außerhalb der Eltern sind, wo man sich ein bisschen von seiner Mutter auch erholen kann.
Da passt das Klischee ein bisschen in das Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, das man
genau
sieht. Und es braucht auch eine Großfamilie, was ja auch für die Kinder angenehm ist, wie Sie sagen, weil man sich von den Hauptbezugspersonen auch erholen kann oder auch mal was anderes hört und das dann auch in eine andere Perspektive rücken kann.
Und Kinder werden flexibel und sind sehr situationselastisch und entwickeln auch eine größere Frustrationstoleranz, wenn sie sozusagen in größeren Gefügen aufwachsen und sich lernen müssen, sich sozial adäquat zu verhalten.
Sind Sie Feministin?
Natürlich, das ist keine Frage. Also ich bin Politiker. Also heutzutage gibt es ja noch immer Politiker. erinnern, ja, wie zum Beispiel die Frauenministerin Susanne Raab, die einmal gesagt hat, sie wäre keine Feministin. Ein Satz, den wir auch vor längerer Zeit, sie hat das dann wieder zurückgenommen, von Angela Merkel gehört haben. Also sie würde sich nicht als Feministin bezeichnen. Also jeder, der sich heute, auch jeder Mann, der sich nicht als Feminist bezeichnet, ist gestrig zurückgeblieben und in einer konservativ, in einer nicht sehr
aufgeschlossenen
Form. Ja. Sagen wir mal so. Also in einer, mit einem schlechten Beigeschmack, würde ich sagen.
Und unsere Jungen, unsere Töchter, ich habe leider auch keine Kinder, aber ich bin Tante. Ich bin eine sehr gute Tante.
Ganz wichtig, die Tanten. Also meine Tante war für mich extrem.
Ja, meine für mich auch. Meine für mich auch. Also unsere jungen Familienmitglieder,
ja,
würden die auch alles sagen, sie sind Feministinnen und Feministen, wenn man sie fragt?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Also Kinder, die in halbwegs liberalen Haushalten groß geworden sind, für die ist das kein Thema.
Und die nicht zu liberalen Haushalten.
Ja, dann sind sie hoffentlich in der Schule und von ihrem Peer Group so sozialisiert. Also ich sehe in dieser jungen Generation schon sehr viel Hoffnung und bin da überhaupt nicht pessimistisch, auch was das Verhalten der jungen Väter betrifft. Ja,
das hat sich sicher geändert.
Da geht man mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit um, da bleibt man auch mit einer viel größeren Freude eigentlich auch, weil man sagt, wie toll, dass ich Zeit mit meinem Kind verbringen kann, auch für einige Zeit zu Hause und lässt die Frau wieder in den Beruf. Also ich bin da... Also ich hatte leider nicht dieses Glück, mit so einem Mann mein Kind großzuziehen, aber ich sehe da, also ich sehe da wirklich tektonische Veränderungen, ja. Und also diese Generation ist halt auch sehr hypersensibilisiert durch diese ganze Vogue-Bewegung. Also das Pendel schlägt jetzt sozusagen sehr in eine Seite aus. Mhm. Es wird da auch ein bisschen sich festgekrallt an Formalismen, die ein bisschen sozusagen wegführend sind von den eigentlichen Problematiken, meiner Meinung nach. Aber das Pendel wird sich in der Mitte wieder einfinden und jetzt ist es halt alles sehr radikal. Also wenn ich jetzt Mails kriege von amerikanischen Gesprächspartnern, dann steht unten nahezu jedes Mal, wie wollen sie angeredet werden. Ja,
bei uns auch bei den Calls.
Ja, wo ich mir denke.
Aber jede Zeit hat ihre Diskussionen und auch ihre Schmerzen letztendlich, oder?
Ja.
Und ich denke, wenn man sich konstruktiv und auch positiv damit auseinandersetzen will und wenn man wirklich seinen Alltag auch mit mehr als einer Prise Humor würzen möchte, dann kann ich allen nur empfehlen, tauchen Sie ein in die Bücherwelt von Polly Adler. Sie ist nicht nur lustig und unterhaltsam, sie ist total lehrreich. Und alle, die auch die Arbeit von Care unterstützen, werden einiges darin auch wiederfinden, weil es sind die ewig alten Geschichten, wie wird Macht aufgeteilt, wie ist der Zugang zu Ressourcen, wie definiere ich mich als Frau, als Mann, wie gehen wir miteinander um, wie sind wir gebildet. Und das war nicht nur ein vergnügliches, sondern ein hochinteressantes Gespräch mit einer unserer wirklich sehr bekannten Journalistinnen in Österreich. Und am Schluss möchte ich Sie noch alle darauf hinweisen, es gibt Polly Adler, gibt es auch wieder auf der Bühne zu sehen, die Krisen-Soforthilfe mit der neuen Polly Adler-Show Knietief im Glamour ab dem 6. Oktober im Theater im Rabenhof. Und Angelika Hager hat da auch ganz prominente Freundinnen mit dabei auf der Bühne. Petra Morsee, Sonne McDonald, Sigrid Hauser und natürlich auch Polly Adler, Angelika Hager. Also ich werde mir das auf alle Fälle anschauen. Vielleicht sehen wir uns dort. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Für das tolle Gespräch.
Knietief im Glamour ist natürlich sehr ironisch gemeint, weil es würde jetzt sehr kontraproduktiv für Care sein, ja, wenn ich mich hier als Luxusschnitte outen würde. Nein, es ist, weil wir alle auch ein bisschen eine Krisenbewältigung gelernt haben. Ja.
Genau. Und Sie sagen da auch im Subtext dazu, dass man das im Palettenkleid besser bewältigen kann. Und so ist die Ironie der Sache.
Aus dem humanen Container.
Genau, das war Angelika Hager, Care in Action, unser Podcast. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at.
Gesponsert von CC Real.